Unser Denken wird stark von Sprache beeinflusst. Sie prägt unsere Vorstellungen und unsere Wahrnehmung von Wirklichkeit. Deshalb ist ein sensibler Umgang mit Sprache so wichtig, um nicht bewusst oder unbewusst andere zu diskriminieren. Für eine konsequente Verwendung nicht verletzender Sprache setzt sich unser heutiger Gast ein. Zora Schad leitet das Social Responsibility Board bei der Schweizer Zeitung 20 Minuten. Mit ihr sprechen wir darüber, wie sie und ihr Board-Team die Redaktion dabei unterstützt, bei sensiblen Themen die richtigen Worte und Bilder zu finden. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und herzlich willkommen, Zora.
Vielen Dank, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann.
Und an dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen an meine Kollegin und Co-Host Janina von Jering. Hallo Janina.
Hallo, herzliche Grüße in die Schweiz und nach München.
Zora, ursprünglich hast du Ethnologie, Linguistik und Sozial- und Präventivmedizin studiert. Nach dem Studium bist du dann in den Journalismus eingestiegen und hast dich auf Gesellschafts- und Gesundheitsthemen spezialisiert. Hat sich das mit dem Journalismus so ergeben oder war das geplant? Was hat dich damals bewegt, nach dem Studium in den Journalismus zu gehen?
Ich habe eigentlich schon immer gewusst, dass ich mal was machen möchte, was Soziales oder was mit Sprache. Also schon als Mädchen lagen da meine Stärken und Interessen. Und dann bin ich an die Uni, habe studiert. Journalismus gab es damals noch nicht als Studium in Zürich. Also habe ich Sozialwissenschaften studiert. So ein bisschen ein wilder Mix, wie du gerade vorgelesen hast. Und ja, ich wusste aber eigentlich, ich fange jetzt mal an mit Journalismus und bin dann so eingestiegen. Und jetzt ist eigentlich so gekommen, dass ich etwas Soziales mit Sprache machen kann. Also ich konnte jetzt diese beiden Interessensfelder wie vereinen. Und auch während des Studiums, ich habe unter anderem geforscht zu Kindern mit HIV/AIDS und zu Familien, die unter, sage ich mal, nicht konventionellen Bedingungen Familien gegründet haben. Das war so ein internationales Forschungsprojekt, auch zu Regenbogenfamilien. Und das sind beides Themen, die stark tabu belastet sind. Und mir ging es auch darum, diesen Menschen eine Stimme zu geben, Gehör zu verschaffen, gerade eben auch Minderheiten. Und heute kommt das alles wieder so ein bisschen zusammen mit dem, was ich mache.
Dieses Fable von dir für das soziale Thema zeigt sich auch noch an anderer Stelle in deiner Vita. Und zwar warst du mehrere Jahre für das NGO SwissAid tätig, vor allem im Bereich Entwicklungsarbeit. Dort hast du als Redakteurin und Kampagnenleiterin und auch Pressesprecherin gearbeitet. Was hat dich daran gereizt oder warum bist du dann aber später wieder zurück in den Journalismus gegangen?
Ich glaube, das war auch hier so der Wunsch, Menschen eine Stimme zu geben, die keine Lobby haben. Und Menschen im globalen Süden haben hier ganz stark keine Stimme. Also das sieht man ja auch jetzt wieder in den Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Diese Menschen leiden extrem dann unter den Nahrungsmitteln, die nicht exportiert werden können und haben aber eigentlich niemanden, der sich für sie einsetzt oder wirklich lautstark einsetzt. Also da ist schon so auch ein persönlicher Wunsch, der mich eben schon von klein auf angetrieben hat, Menschen, die sonst nicht so, ja, sich nicht Gehör verschaffen können, irgendwie zu Wort kommen zu lassen. Und das ging halt bei SwissAid wirklich gut. Also da konnte ich diesen Wunsch umsetzen und wir waren auch entwicklungspolitisch tätig, also haben auch Einfluss genommen auf das Parlament in der Schweiz und auf die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Und dann habe ich das 6 Jahre gemacht, aber dann auch gemerkt, es zieht mich wieder zurück in den Journalismus, wo einfach auch die Diversität der Themen viel breiter ist, wo ich auch mehr Öffentlichkeit erlangen kann. Und ich finde schon auch dieses Neutrale, was wir jetzt bei 20 Minuten haben, also dass wir nicht so krass auf einer Seite stehen oder gar nicht auf einer Seite stehen, das fand ich auch reizvoll, da wieder zurückzugehen.
Wir sprechen ja nachher ausführlich über deine jetzige Arbeit bei 20 Minuten, wo du auch gerade, ich glaube, so deine Vita ganz toll einbringen kannst, ne, mit den verschiedenen Bereichen, die du, in denen du tätig warst. Du bist seit 2018 jetzt bei 20 Minuten und hast da in verschiedenen leitenden Positionen gearbeitet. Unter anderem warst du Ressortleiterin für das Doppelressort One Love Community, wenn ich das richtig so ausspreche. Und du warst auch verantwortlich für das Community Management. Und seit gut 2 Jahren, also seit Mai 2020, leitest du das damals neu ins Leben gerufene Social Responsibility Board. Darunter können sich jetzt wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer auf den ersten Blick gar nicht so viel vorstellen. Deswegen habe ich mal geguckt, wie ihr selber definiert. Und ihr beschreibt das Social Responsibility Board als europaweit einzigartige Initiative für eine nicht verletzende Sprache und Berichterstattung. Wie gesagt, wir werden gleich ganz ausführlich über dieses spannende Projekt oder dieses spannende Board sprechen. Aber was ging dir vorab? Vorab wollte ich kurz wissen, was dir da eigentlich durch den Kopf ging, als feststand, dass ihr dieses Projekt starten werdet, mit dir als Leitung.
Ich dachte so, wow, endlich kann das sein, wie gut, oder? Also endlich kommen auch die Themen aufs Tapet, die mich eigentlich schon lange umtreiben. Und ich meine, ihr kennt das ja, dieser Newsbetrieb, das ist so schnelllebig, so eine Dynamik. Und da mal schnell innezuhalten und zu überlegen, hey, geht dieser Titel und ist er nicht irgendwie verletzend? Und ja, da macht man sich ja nicht unbedingt beliebt mit. Und von daher fand ich das total super, als unser Chefredaktor Gerdin Sloser dann vor 2,5 Jahren kam und gesagt hat, hey, es sind so viele Entscheidungen, die im Raum stehen, jetzt gehen wir das seriös an, wir gründen ein Board und du leitest das. Und endlich hatte so mein Hintergrund mit NGO, mit Sozialwissenschaften und Gender Studies, endlich hatte das so, war das ein Asset und nicht einfach irgendwie eine Belastung. Das war schon sehr schön. Und ich habe auch gedacht, hoffentlich ist das auch wirklich ernst gemeint, oder? Hoffentlich ist das nicht irgendwie ein Whitewashing oder irgendein Projekt, das man jetzt mit großer Euphorie startet und es versandet dann wieder nach ein paar Wochen oder Monaten. Und ja, das ist aber echt nicht so. Da ist wirklich das Commitment spürbar von ganz oben.
Du hast das mal sehr schön in einem Interview definiert, worum es da eigentlich konkret geht. Wir haben es gerade schon ein bisschen angerissen, aber ich würde sozusagen gerne einmal aus diesem Interview ein Zitat von dir vorlesen. Und zwar hast du gesagt, dass das Social Responsibility Board ein im deutschsprachigen Journalismus einzigartiges Projekt ist, um unsere Publizistik diskriminierungsfrei und traumasensibel zu gestalten, ohne von unserem Gebot der publizistischen Neutralität abzuweichen. Du hattest ja gerade auch schon so ein bisschen gesagt, also euer Chefredakteur hatte diese Idee und hat dich dann angesprochen. Er hat schon so kurz ein bisschen angeteasert, wie es überhaupt zu dieser Idee kam. Aber kannst du dann nochmal einen Schritt zurückgehen und vielleicht auch nochmal ein bisschen tiefgründiger sagen, wie diese Entstehungsgeschichte einfach war? Also hatte er da auch einen langen Vorlauf? Hatte er einfach besonders viele Fälle, wo er gemerkt hat, wir müssen jetzt hier was machen? Weil das ist ja schon eine Art von Organ, die er damit gegründet hat und dich auch als Leiterin dazu geholt hat. Und du bist ja auch nicht alleine, ihr seid ja auch mittlerweile ein größeres Team. Also kannst du da so ein bisschen noch zu berichten?
Ich denke, es wurde einfach augenfällig, dass die Werteaffinität in der Bevölkerung, in der Gesellschaft gestiegen ist. Ich denke da zum Beispiel 2017 an die MeToo-Bewegung, die ja riesige Wellen schlug bis in die Schweiz, bis nach Deutschland. Oder 2018, als ein Mädchen namens Greta Thunberg zum ersten Mal die Schule schwänzte und eine globale Fridays for Future-Bewegung lostrat. Oder 2019 hatten wir in der Schweiz einen gigantischen Frauenstreik mit 500.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 2020, mitten in der Pandemie, gingen 10.000 Leute in Zürich auf die Straße für Black Lives Matter, also für ein Anliegen, was eigentlich in der Schweiz jetzt kein riesiges Thema ist. Und das alles hat uns einfach gezeigt, okay, die Leute, die lassen sich viel mehr mobilisieren für Anliegen, die sie selbst betreffen oder auch für Anliegen von Minderheiten, mit denen sie sich solidarisieren. Und wir haben das nicht nur festgestellt jetzt in der Berichterstattung oder in unseren alltäglichen Beobachtungen, sondern auch in dem, dass wir oft Mails von Leserinnen und Lesern bekommen haben und auch Shitstorms in den sozialen Medien, immer dann, wenn es uns eben nicht gelungen ist, neutral zu berichten oder wenn wir mit unserer Berichterstattung weitere Opfer geschaffen haben oder Opfer zusätzlich diskriminiert haben. Und das hat auch zu sehr sag mal, engagierten oder emotionalen Diskussionen in der Redaktion geführt, dass auch die Leute gesagt haben, hey, so geht das doch heute nicht mehr. Und dann war irgendwann dieses Momentum da, als eben Gerdin Sloser dann meinte, okay, wir müssen uns dem echt annehmen und ich kann und möchte diese Entscheide nicht alle alleine fällen. Ich brauche da Leute dazu. Und so kam dann, das war dann der Stein, der das Social Responsibility Board so ins Rollen brachte.
Du hast es jetzt ja auch schon öfters durchklingen lassen, diesen Spagat eigentlich, ne, der wahrscheinlich auch bleiben wird oder zumindest vielleicht auch neue Formen annehmen wird, in neue Bereiche sich übergreifen wird. Dieser Spagat, eben einerseits journalistisch neutral zu sein und alle Teile der Gesellschaft zu erreichen, aber andererseits eben die Sprache so zu gestalten, dass ihr nicht verletzt, also dass durch diese Art von Publizistik keine Opfer geschaffen werden. Wie geht ihr mit dieser Herausforderung um?
Wir haben uns dann ganz am Anfang überlegt, dass wir eigentlich dieses Wissen, was Minderheiten brauchen, von einem Reichweitenmedium, dass wir das unmöglich selbst generieren können, auch eben aus dem Approach hinaus, dass wir nicht über sie sprechen wollen, sondern mit ihnen. Und dann haben wir uns an die 50 größten oder führenden Organisationen, Fach- und Beratungsstellen der Schweiz gewandt, so NGOs oft auch, und haben sie gefragt, was sind jetzt die Wünsche für die Menschen, die ihr vertretet? Einfach mal ins Blaue hinaus, quasi roten Teppich ausgerollt und gesagt, schreibt alles auf, alle eure Wünsche, die ihr an ein Reichweitenmedium habt. Und da gingen dann, also ja, wir sind hier los, größtenteils. Aber hätten wir das ausgedruckt, das wären wirklich Bundesordner, Buchgestelle voll geworden mit Wünschen und wo wir auch überlegen mussten, was davon können wir jetzt umsetzen. Immer auf der Prämisse, dass wir eben einerseits gesellschaftspolitisch neutral sind und andererseits auch, dass wir, das ist auch so ein bisschen unser Demokratieverständnis, dass wir auch Informationen liefern möchten für alle Menschen in diesem Land. Also wir sind kostenlos, das heißt unabhängig, ob jemand viel Geld mitbringt und sich ein Zeitungsabo leisten kann, unabhängig davon, wie gut jemand Deutsch spricht. Wir pflegen eine einfache, verständliche Sprache und es gibt uns unterdessen in 9 Sprachen, also wir haben so ein Multilanguage-Feature und auch unabhängig davon, auf welchem Device oder Kanal man sich bewegt. Also diese Niederschwelligkeit von Informationen, die musste wir erhalten bleiben, dass alle verstehen, was sie bei uns lesen. Und dann sind wir diese Wünsche der Organisationen durchgegangen und obwohl die zum Teil sehr aktivistisch, auch so aktivistisches Mindset haben, gelang es uns eigentlich immer, einen Kompromiss zu finden. Also vielleicht ein Beispiel, Organisationen im Bereich Rassismus, die wünschen sich, dass man von schwarzen Menschen als POCs oder schwarze Menschen schreibt, wobei das Schwarz eben groß geschrieben sein soll, um deutlich zu machen, dass die Rassismus erleben oder potenziell erleben können. Also nicht als eine Bezeichnung von Farbe, sondern als Bezeichnung der potenziellen Rassismuserfahrungen soll man das Schwarz groß schreiben. Und wir haben uns das überlegt, wir verstehen auch die Begründung dahinter, aber gleichzeitig konfligiert das halt mit unserer Rechtschreibung und es ist auch noch nicht so etabliert jetzt, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das, sondern wenn wir das jetzt heute so machen würden, dann würde man uns als aktivistisch beurteilen. Also haben wir gesagt, wir lassen das bei Schwarz kleingeschrieben, aber wir nehmen auch die, also POC, die Bezeichnung, oder BPOC nehmen wir auch auf, also dass wir das beides jetzt einsetzen, aber Schwarz weiterhin kleinschreiben. Und das war dann so ein Kompromiss, wo wir uns mit den Organisationen finden konnten und das gelang eigentlich in 100% aller Fälle.
Wie seid ihr dann bei euch mit diesen ganzen Wünschen, wie du sie nennst? Ihr habt da ja unglaublich viel Feedback bekommen. Wie seid ihr da bei euch vorgegangen? Also was habt ihr aus diesen Wünschen gemacht? Wie habt ihr die aufbearbeitet und geclustert, dass ihr sie bei euch nutzen könnt, dass für alle sozusagen die gleichen Informationen gelten? Und vor allem dann als nächsten Schritt, wie habt ihr es geschafft, dass das, was ihr dann sozusagen als Regelwerk irgendwie niedergeschrieben habt, dass das auch von euren Redakteuren und Redakteurinnen angenommen wird und dass es auch aktiv umgesetzt wird. Das muss doch ein unglaublich langer Weg sein, damit so etwas, was man erarbeitet, wirklich auch bei jedem einzelnen Mitarbeiter nicht nur ankommt, sondern auch wirklich aktiv dann im Tagesgeschäft eingesetzt wird.
Ja, das ist so. Also wir haben dann aus diesen Wünschen haben wir Manuals erstellt, wo die Organisation, also wo wir so eine Einleitung haben, wo wir immer schreiben, warum ein Thema überhaupt wichtig ist, warum das besprochen werden muss, also beispielsweise im Bereich LGBTIQ, dass eben queere Menschen ein stark erhöhtes Risiko für psychische Erkrankungen und auch Suizidalität haben, also dass es eben schon drauf ankommt, wie man schreibt und wie man auch irgendwie die Menschen sensibilisiert da draußen. Es zeigt sich auch, dass viele Menschen keinen persönlichen Kontakt mit queeren Menschen haben, also dass doch die Art der Medienberichterstattung für sie vielleicht der einzige Touchpoint ist und darum sensibel gestaltet sein muss. Und wir haben dann eben die Manuals erstellt und es sind 25 Manuals entstanden zu allen gängigen, aber auch zu ziemlich nischigen, sage ich mal, Diskriminierungsthemen, also von Antisemitismus, Rassismus, Sexismus, LGBTIQ bis eben zu so ganz seltenen Themen wie Obdachlosigkeit oder Sexarbeit oder Zwangsheirat, also Themen, die wenige betreffen. Wir haben die in Form gebracht, sodass sie immer den gleichen Aufbau haben, mit Definitionen und Fakten und Wünschen. Und das Herzstück ist eigentlich so ein Glossar, das ist so ein vierspaltiges Glossar, wo immer in der linken Spalte die Formulierungen stehen, die quasi auf dem Prüfstand sind und dann Begründungen, warum ein Wort geht oder eben nicht geht und dann ganz rechts der Kompromiss, wie wir das bei 20 Minuten umsetzen. Also, dass die Kolleginnen und Kollegen eigentlich sich mit Suchfunktion ganz schnell in diesem Manual orientieren können. Und natürlich haben wir sie auch geschult. Also wir bieten regelmäßig Schulungen an, in denen wir sie eben in Online-Calls oder auch in der Redaktion darauf sensibilisieren. Und manchmal laden wir auch Organisationen ein, die dann in Blattkritiken unsere Publizistik aufs Korn nehmen und uns sagen, was ihnen wichtig ist jetzt zu ihrem speziellen Feld thematisch.
Wie lebt euer Board denn jetzt mittlerweile inzwischen den Alltag? Jetzt, wo ihr diese ganzen Manuals habt, könnte man ja theoretisch auch sagen, so, hier sind die und alles gut und wir ziehen uns zurück. Das ist natürlich sehr, sehr kurz gedacht. Viel muss natürlich nachgearbeitet, aktualisiert werden. Ihr guckt immer euch neue Themen an. Aber kannst du so ein bisschen sagen, wie eure Prozesse in dem Team aktuell sind? Also seid ihr auch so eine Art Beratungsstelle, weil ja bestimmt trotzdem mal Rückfragen kommen?
Genau. Ja, der Wunsch ist natürlich schon, dass die Kolleginnen und Kollegen die Manuals konsultieren und sich aber an uns wenden, wenn das nicht alles abdeckt. Und das ist oft der Fall. Also die Manuals decken so ein bisschen die Standardfragen ab, aber die Entwicklungen, diese Dynamik, das ist so dynamisch. Es gibt so eine hohe Granularität auch von Entscheidungen und so viel Graubereich, sodass wir doch eigentlich täglich zwischen 3 bis 5 Anfragen noch erhalten via einen Slack-Channel und die dann im Board diskutieren. Ein Beispiel: Ein Torhüter einer schweizerischen Fußballmannschaft hat im Sommer gesagt, nach einem Spiel, das sie katastrophal verloren haben, hat gesagt, dieses schwule Weggedrehe seiner Verteidigungsspieler geht mir tierisch auf den Sack. Das muss man doch quasi mal aushalten, dass man auch mal einen Ball in die Eier bekommt. So. Und diese Aussage ist natürlich homophob, oder? Weil mit schwules Weggedreh meint er einfach irgendwie, ja, dieses beschissene Weggedreh, dieses elende Weggedreh. Und wenn schwul dann so als Synonym verwendet wird, ist das klar homophob. Hat er natürlich nicht so gemeint, hat er dann sofort im Nachhinein beteuert und es sei einfach so in den Emotionen und er sei überhaupt gar nicht homophob etc. Aber trotzdem hat er das so gemacht und es haben alle Medien darüber berichtet, weil es war live vor der Kamera. Und dann halt die Frage, wie geht man jetzt damit um? Kann man diese Aussage reproduzieren oder wiedergeben oder reproduziert man damit Schwulenfeindlichkeit? Wir haben dann überlegt, ja, das Wort, soll man das jetzt pixeln? Immer dieses Schwö, Sternli, Sternli, weggedrehe, geht mir auf den Sack? Oder wie geht man damit um? Oder nur umschreiben? Und dann haben wir gedacht, ja, aber eigentlich schwul ist überhaupt kein Schimpfwort. Man darf jetzt schwul auch nicht zu einem Indexwort machen, nur weil er es falsch verwendet. Wir dürfen da nicht auch Berührungsängste davor haben. Wir müssen das Wort ausschreiben, auf gar keinen Fall pixeln. Sonst tragen wir dazu bei, dass das schwul als Wort von manchen Menschen als Schimpfwort angesehen wird. Aber uneingeordnet stehen lassen kann man es eben auch nicht. Also haben wir uns dann dafür entschieden, dass wir ganz klar die Aussage als homophob verurteilen. Der Torhüter hat mit einer homophoben Aussage seine Fans schockiert oder irgendwie so haben wir das dann geschrieben. Aber das Zitat doch als Ganzes wiedergeben, aber dass wir nicht darauf titeln. Also eigentlich wäre ja das so ein boulevardesker, sage ich jetzt mal, catchy Titel gewesen. Aber das haben wir dann nicht gemacht, weil wir auch nicht wollen, dass die Leute auf den ersten Blick nur das lesen und dann vielleicht auch davon getriggert werden. Also wir haben die Aussage im Text wiedergegeben, aber mit Einordnung, mit Klassifizierung, dass das eine homophobe Aussage sei und haben dann, glaube ich, getitelt auf Torhüter so und so schockiert mit homophober Aussage.
Wobei es ja dann am Ende des Tages, ihr habt eine Einordnung gemacht, aber man könnte euch ja theoretisch auch vorwerfen, dass ihr damit nicht mehr neutral wart, weil ihr habt dieses Zitat mit Absicht versucht, ins richtige Licht zu rücken oder beziehungsweise zu sagen, dass diese Aussage so nicht okay ist. Ist es nicht auch etwas, was bei euch dann intern eine Diskussion auslöst? Also ich finde es toll, wie ihr das gelöst habt, aber es gibt ja auch dann immer andere Seiten, ne?
Also wenn der Kontext so klar ist, wie jetzt in dem Fall, wo das wirklich nicht positiv verstanden werden konnte, dann trauen wir uns das schon zu. Aber ansonsten, also eben, weil wir ja eigentlich neutral sind, wir konsultieren immer auch Fachorganisationen, die dann die Einordnung für uns übernehmen.
Das ist jetzt wahrscheinlich ein Beispiel, was in Anführungsstrichen, wenn man es jetzt mal so auf die Zeit, so die Arbeitszeit runterbricht, vermutlich eher ein aufwendigeres Beispiel war. Oder würdest du sagen, vorher sagtest du, ne, so 2 bis 3 Konsultationen oder Aspekte gibt es meistens am Tag, wo ihr nochmal überlegt, wie ihr damit umgeht? Oder sind das eigentlich immer diese Größenordnungen? Also das fände ich mal interessant. Also gibt es da eine große Range zwischen schnell geklärt und ja doch 3, 4 Schleifen drehen müssen.
Ja, genau. Also schon eben oft sind die ganz schnell entschieden sind, eigentlich die Fragen, die man auch im Manual schon abgehandelt hat. Zum Beispiel schreibt man Behindertenparkplätze. Und dann nein, man spricht nicht von Behinderten, sondern Menschen mit einer Behinderung. Also weil die Menschen sind mehr als ihre Behinderung. Von daher würde ich jetzt auch empfehlen, Parkplätze für Menschen mit einer Behinderung zu schreiben. Ist halt länger. Aber das ist dann ein Fall, der schnell abgehakt ist. Und ja, das mit dem schwulen Weggedrehe, da haben wir schon diskutiert. Und zuerst eben an einer, können wir das irgendwie Pixel-Lösung rumgedacht und dann, nein, geht nicht.
Ja, dann kommen wir doch gleich zu dem Punkt, den wir ja da eigentlich dann auch schon ein bisschen angerissen haben, die Kritik, ne, oder die Vorbehalte, vielleicht um es ein bisschen abzuschwächen, die es intern und extern ja gibt. Und wenn man es mal aufdröselt, nochmal intern. Also kriegt ihr denn häufig diesen in Anführungsstrichen Vorwurf noch oder diesen, ja, dass hier so eine Art Sprachpolizei, so hattest du es uns im Vorgespräch ja mal betitelt, quasi jetzt auf die individuelle Schreibfreiheit draufschaut immer, oder ist da, hat sich da auch was geändert so im Laufe der 1,5 Jahre, 2,5 Jahre, Entschuldigung.
Ja, ich glaube, das hat sich schon geändert. Am Anfang war da schon so ein bisschen Vorsicht da und auch die Furcht, dass die Abläufe jetzt komplexer werden, also dass man da seinen Artikel irgendwie nicht nur der Vorgesetzten zeigen muss und der Produktion und dann noch ins Korrektorat, sondern eben auch noch zusätzlich über diese jetzt in Anführungszeichen Moralpolizei da auch noch drüber schaut. Heute ist das ganz anders. Zum einen ist es freiwillig, ob man uns seine Artikel zeigt oder nicht. Aber die Leute sind sehr froh, größtenteils, weil die stehen ja, die zeichnen ja die Artikel mit ihrem Namen und die wollen niemanden verletzen und die wollen auch nicht irgendwie persönlich dann angegangen werden. Sie hatten irgendwie ein negatives Framing oder eine schlechte diskriminierende Äußerungen verwendet. Also das will ja niemand. Niemand hier will schlecht oder diskriminierend schreiben oder Videos machen. Und dann haben wir auch gezeigt, dass wir sehr schnell auch reagieren können und sehr pragmatische Entscheidungen treffen, weil die meisten von uns haben ja auch einen journalistischen Background. Also es geht uns wirklich nicht darum, irgendwie Zensur zu üben, sondern einen Weg zu finden, der doch die Geschichte zulässt, aber halt auf eine sensible Art. Und im Idealfall, und ich würde sagen, meistens ist das auch so, sieht man einen Bericht nicht an, dass wir darüber geschaut haben.
Und wie ist es mit eurer Leserschaft? Also wenn man mal so eure externe Zielgruppe vom Board anschaut, ihr habt ja eine ziemlich heterogene Zielgruppe, ne, mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen oder auch Anschauungen. Gab es da auch Kritik oder welche Art von Kritik gab es denn aus der Leserschaft?
Also erstaunlich wenig. Ja, ich würde echt sagen, das ist kein großes Thema. Eben vielleicht auch deswegen, weil man der Berichterstattung gar nicht anmerkt, dass da, also man sieht ja nur die letzte Version. Man sieht dann nicht, wie es vorher mal war. Ich kann mich aber doch an einen Fall erinnern, relativ aktuell, als wir geschrieben haben, Fahrende von E-Autos sollen auch mitsparen. Ging es um Energieverbrauch. Und da wurden wir auf Twitter kritisiert, allerdings, also es war ein Twitterer, der uns kritisiert hat. Man kann jetzt nicht von einem Shitstorm sprechen. Der meinte halt, diese Partizipformen Fahrende, dann eben gerade das Wort Fahrende, was eigentlich ja eine andere Bedeutung hat auch für Menschen, die, also für Sinti und Roma, die nomadisierend leben, dass das ganz seltsam sein, diese Partizipform in diesem Zusammenhang und dass das irgendwie ein Gender-Gaga sei und so, Gender-Wahnsinn. Und das haben wir dann schon diskutiert und nachgefunden. Das ist jetzt nicht die beste aller Formulierungen, die wir da gewählt haben. Und wir bemühen uns, also da gäbe es auch andere Möglichkeiten, oder? Also zum Beispiel, auch wer ein E-Auto fährt, soll mitsparen. Das wäre eine genderneutrale Formulierung, die nicht, ohne diese Partizipform auskäme. Aber also irgendwie harsche Kritik, nein, das nicht.
Wir hatten eben auch schon kurz darüber gesprochen, wie so euer Alltag aussieht und dass ihr natürlich die bestehenden Manuals und auch die Serviceboxen, die ihr habt, auch stetig updatet. Es kommen einfach aus der Praxis auch immer mal wieder neue Themen hinzu. Gibt es da aber trotzdem irgendwie so eine Art institutionalisierten Prozess, dass ihr wirklich sicherstellt, dass alles immer auf dem neuesten Stand ist, oder ergibt sich das irgendwie von selber, weil ihr wirklich so über die komplette Bandbreite Berichterstattung macht, dass ihr sowieso die Manuals alle jeden Tag irgendwie in der Hand habt und es deshalb gar keinen richtigen Prozess braucht, weil das aus der Praxis herauskommt?
Also beides. Es kommt sowohl aus der Praxis heraus, wie braucht es auch einen standardisierten Ablauf. Und zwar, ich kann ein Beispiel machen, weil gerade gestern hat der Leiter unseres Newsdesks geschrieben, schreiben wir eigentlich Selbstmordattentat. Nun ist es so, dass wir den Begriff Selbstmord nicht verwenden. Wir schreiben von Suizid, weil Mord ist eine Straftat. Und das ist ja eh, also Menschen, die Suizid begehen, die werden ja eh stigmatisiert, oder? Auch kirchlich stigmatisiert. Und wir wollen das wie nicht sprachlich zementieren. Also wir schreiben nie von Selbstmord, sondern immer von Suiziden. Nun aber im spezifischen Beispiel Selbstmordattentat ist es ja tatsächlich eine Straftat. Und da kann man auch fragen, inwiefern jetzt die Menschen, die ein Selbstmordattentat begehen, wirklich suizidal sind, also irgendwie unter psychischem Druck stehen, psychisch krank sind, oder wie fest das einfach auch ihr Extremismus oder ihr Glaube ist, der sie da hinlotst. Deswegen haben wir dann diskutiert und beschlossen, doch, wir schreiben jetzt Selbstmordattentat nur in dem spezifischen Zusammenhang und dann festgestellt, dass das Wort in unserem Manual fehlt. Und das heißt jetzt, wir konsultieren alle Organisationen, die an dem entsprechenden Manual mitgearbeitet haben und holen uns bei ihnen ab, wie sie zu Selbstmordattentat stehen, damit wir das dann eben auch in dieses vierspaltige Glossar einpflegen können, was ich vorhin erwähnt habe. Also es kommt daher aus dem Tagesgeschäft, aber es braucht auch einen standardisierten Ablauf.
Ihr seid ja jetzt inzwischen auch ausgezeichnet worden für euer Projekt, zwar von dem Schweizer Branchenmagazin JournalistIn. Und ihr geltet als Modellprojekt und auch als Vorbild für andere Redaktionen und auch Unternehmen, glaube ich, haben das ein oder andere schon mit euch Austausch gehabt, weil letztendlich geht es ja auch in unserer Branche der Unternehmenskommunikation um eine nicht verletzende Sprache. Deswegen ist jetzt meine Frage an dich, wenn du mal zurückschaust auf die letzten 2 Jahre. Welche Learnings hattest du oder was für, sagen wir mal, Fehler oder Dinge würdest du vielleicht anders machen, wenn du jetzt nochmal neu starten würdest? Was könntest du anderen, die jetzt mit so einem Projekt starten möchten, auf den Weg geben?
Ich war sicher etwas naiv am Anfang. Ich kann mich erinnern, wir haben mal so diese gängigen Diskriminierungsthemen gesammelt, eben Rassismus, Antisemitismus, Sexismus. Und dann haben wir gedacht, jetzt holen wir uns die Organisationen und fragen die rasch, was sie da so wichtig finden. Und dann schreiben wir das irgendwie zusammen. Und dann haben wir das spätestens in ein paar Monaten haben wir das durchdekliniert und dann sind wir durch und ich kann wieder zurück zu meinem normalen Job gehen quasi. Und da muss ich sagen, das war super naiv. Also ich habe unterschätzt, wie viel Zeit das benötigt, das alles zusammenzutragen und alle Seiten anzuhören und dann irgendwie zu vermitteln und einen Kompromiss zu finden. Da haben wir ja dann eigentlich immer Sitzungen einberufen mit dem Board, wo wir das alles durchgearbeitet haben, jede einzelne Formulierung. Und diese Sitzungen, die gingen zum Teil wirklich lange. Also ich kann mich erinnern, am Anfang hatten wir 3-4-stündige Sitzungen. Und das war während der Pandemie, also eine Zeit, die ja einerseits getrieben war von großer wirtschaftlicher Unsicherheit, oder? Uns sind Inseratekunden weggebrochen, wir mussten in Kurzarbeit gehen und andererseits aber von einem gewaltigen LeserInneninteresse an unserer Berichterstattung, also an die Corona-Maßnahmen haben das ja wahnsinnig getriggert auch. Und in der Zeit haben wir dann eben noch diese Manuals irgendwie diskutiert und erstellt und das gab so viel Arbeit. Am Ende würde ich sagen, haben wir 2 Jahre Grundlagenarbeit gemacht, allein dafür. Und das habe ich sicher unterschätzt, aber Gott sei Dank habe ich das unterschätzt, weil das hat ja auch dazu geführt, dass ich irgendwie mit einem riesigen Optimismus immer an der Sache war, also immer noch bin, auch so getrieben von diesem Wunsch, da jetzt wirklich irgendwie Pionierarbeit zu leisten und dann alles zusammenzuschreiben und das alles, das muss ich sagen, das geht eh nie. Das entwickelt sich so rasant. Diese Manuals, die wir jetzt haben, ich bin manchmal versucht zu sagen, das ist die finale Version, aber denkst du, es wird nie eine finale Version geben. Das ist ein laufender Prozess und das ist aber auch, ja, ist auch toll am Ganzen. Dadurch bleibt es ja auch interessant. Und wie du schon angetönt hast, wir haben das jetzt mal zusammengetragen und das war so immens viel Arbeit, dass ich auch finde, es macht keinen Sinn, dass jetzt all die Leute, die anderen Redaktionen, Kolleginnen und Kollegen da draußen und auch die Leute in der Unternehmenskommunikation, dass sie das selbst von Grund auf neu erarbeiten. Wir haben uns dann überlegt, wir möchten eigentlich dieses Wissen teilen. Und ich ermuntere alle, kommt auf mich zu, schreibt mich an, wir finden einen Weg, wie wir euch unser Wissen teilen, unsere Manuals freigeben können, weil letztlich geht es ja auch schon darum, dass diese Sprache überall Einfluss findet, bei allen Stakeholdern im öffentlichen Diskurs. Und ja, das muss nicht jeder von Grund auf neu erfinden.
Ja, das ist ein tolles Angebot, aber es unterstreicht ja auch, wie du es so schön nennst, dass du am Anfang naiv warst. Es unterstreicht ja die Wichtigkeit und die Bedeutung eurer Arbeit, dass es halt kein Thema ist, was nach 3 Sitzungen abgehakt ist und man gibt jedem irgendwie eine Anleitung und gut ist. Also das zeigt ja, wie wichtig dieses Thema ist und dass es einfach nie fertig ist. Ja, unterstreicht das Ganze ja nochmal.
Absolut, ja.
Kommen wir jetzt schon zu unseren letzten Fragen. Zum Abschluss blicken wir mal so ein bisschen in die Zukunft. Daher würden wir gerne von dir wissen, wenn du die kommenden 5 Jahre betrachtest oder vielleicht auch nur die kommenden 3, ist ja sowieso immer schwierig, irgendwie in die Zukunft zu gucken. Niemand hat die wirklich Glaskugel. Aber was ist für euch in dem Social Responsibility Board, was sind die wichtigsten Themen und was glaubst du so, in welchen Bereichen könnt ihr zukünftig noch mehr sensibilisieren?
Also ich glaube, wo wir schon mittendrin sind, ist so die ganze Mental Health Welle. Also auch, dass gerade junge Menschen, auch die Gen Z, sehr selbstbewusst auch zu ihren Mental Issues steht, darüber in den sozialen Medien eigentlich sehr offen berichtet und auch Rücksichtnahme verlangt von der Gesellschaft und auch von den Medien, von der Kommunikation. Auch mit Corona haben sich auch die Anzahl Diagnosen gerade in der jungen Bevölkerung extrem erhöht. Also die Diagnosen, ja doch, Depressionen und auch Suizidalitäten, dass die Leute Therapieplätze suchen und eben keine finden. Also ich denke, das ist ein riesiges Thema, diese psychischen Belastungen in der Bevölkerung, dass man da eben auch kommunikativ Rücksicht nimmt und sensibilisiert und vielleicht auch, wie wir das tun, Angebote verlinkt, wo diese Menschen niederschwellig Hilfe finden können. Da glaube ich, da sind wir schon mittendrin. Dann ein anderes Thema, also vielleicht, wenn ich noch darf. Genau, was ich auch sehr spannend finde, ist so die ganze Frage von Selbstdefinition, Selbstidentifikation. Also was bin ich? Bin ich ein Mann? Bin ich eine Frau? Möchte ich mich überhaupt festlegen? Auch vielleicht so Speziesismusdebatten, also irgendwie Menschen, Tiere, wo sind da Grenzen? Welche Art ist höher zu bewerten? Ist überhaupt eine Art höher zu bewerten? Also das ganze Selbstidentifikatorische über jetzt vielleicht biologische Parameter hinaus. Ich denke, das wird zunehmen und dann eben auch der sprachliche Umgang damit, was ich ja heute schon zeigt, damit in der Pronomenfrage, welche Pronomen werden verwendet, dass da auch wirklich abverlangt wird, dass die Menschen sehr, sehr genau hinschauen, ob und welche Pronomen verwendet werden. Und das, denke ich, wird zunehmen. Oder Migration. Also, sorry. In der Schweiz wird irgendwie 60% aller Babys, die in der Schweiz zur Welt kommen, haben ein Elternteil, das nicht Schweizerin ist. Also auch die Frage, also wann ist jemand ein Schweizer, eine Schweizerin oder Deutscher, Deutsche? Das wird wahnsinnig zunehmen. Da müssen wir irgendwie auch unser Mindset auftun. Wie lässt sich das definieren? Ist das wirklich der Pass, der ausschlaggebend ist?
Ja, das stimmt. Glaubst du denn, also ich meine, wir haben schon viel darüber gesprochen, dass eigentlich euer Thema nie fertig ist und dass es immer genug Arbeit gibt, weil sich die Sprache einfach entwickelt und es da immer wieder neue Themenfelder gibt, wo man drüber sprechen muss und wo man gucken muss, okay, wie findet man da den richtigen sprachlichen Weg? Aber glaubst du trotzdem, dass wir irgendwann an einem Punkt kommen, wo dieses Thema bei jedem stärker so in Fleisch und Blut übergeht, also dass eigentlich jeder am Ende des Tages so eine gewisse Selbstsensibilisierung hat und auch wenn vielleicht Begrifflichkeiten nicht immer zu 100% akkurat sind und es vielleicht auch mehrere Optionen gibt, wie man das ausdrücken kann, dass wir trotzdem nicht in so einer Zeit sind, wo wir jetzt sind, wo einfach, egal wo man hinguckt, es immer Themen gibt, wo man sagt, nee, das müsste man jetzt anders ausdrücken.
Ich denke beides. Also einerseits sicher sind die Menschen, gerade die jungen Menschen, sehr viel sensibilisierter und formulieren genauer. Und natürlich findet da auch ein kollektives Lernen statt. Allerdings droht auch die Gefahr eines kollektiven Backlash, wenn man es vielleicht auch zu weit treibt oder zu sehr auch anderen auf die Finger klopft. Weil das wirkt dann immer so auch moralisch und kann irgendwie, ja, schon dazu führen, dass dann die Leute erst recht nicht mehr Rücksicht nehmen. Aber insgesamt glaube ich schon, dass da ein kollektiver Lernprozess stattfindet. Und ich glaube aber genauso, dass das ständig neue Themen aufkommen, die wiederum verlangen, dass man sich damit befasst. Also ich glaube, unser Board wird sich nicht selbst abschaffen.
Sehr schön. Das heißt, du hast noch schon schön viele Jahre vor dir als Leitung von eurem Social Responsibility Board. Und ja, ich finde es auch ganz toll, dass du dieses Angebot ausgesprochen hast, dieses große Grundlagenwissen, was wahrscheinlich schon ein bisschen über Grundlage hinausgeht inzwischen, teilen mit anderen Redaktionen oder auch anderen Medienhäusern und vor allem auch anderen Unternehmen. Ganz toll.
Genau, ja, auf jeden Fall. Also, ja, vielleicht kann man meinen Kontakt verlinken irgendwo.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Also Zura, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine vielen Einblicke. Macht weiter so und ich glaube, da können wir uns alle noch ganz, ganz viel von abgucken.
Vielen Dank euch beiden, Janina und Bea. Das war ein super interessantes Gespräch. Richtig Spaß gemacht. Dankeschön.
Danke auch von mir.
Macht's
Tschüss.
gut.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.